liebe Leute, diese Woche möchte ich euch frei zitieren nach unserem Gast von letzter Woche und treuem Zuhörer Marius Jürgen Hack mit einem freundlichen Etzerburber in die Runde. Jungs, wie geht's?
Salute, was geht?
Ja, alles gut bei euch.
Ja, ah, das fit. Ich bin tatsächlich nicht in Berlin. Das erste Mal, dass einer von uns nicht in Berlin ist bei der Aufzeichnung, oder?
Ja, aber es muss ja auch Stimmt. immer wieder Premieren geben für irgendwas.
Ja, eben genau. Also wir haben jetzt wieder eine Premiere, wie vor zwei Wochen schon, mit ganz vielen Premieren. Diese Woche die Premiere, dass alle drei, also wir alle drei in verschiedenen Orten sitzen. Hannes sitzt in seinem bescheidenen WG-Zimmer, wenn man es so nennen kann, oder ist es doch eher nur eine Schreibtischschublade?
Brian sitzt für das, was ich brauche, langt es komplett, aber wenn ich mich umdrehen will, dann ist das Zimmer schon zu Ende.
Brian etwas gehobener.
Im Palazzo.
Im Palazzo. Und nicht alleine. An der Stelle möchte ich auch, ich weiß, er hört uns nicht, aber trotzdem möchte ich begrüßen noch einen Special Guest diese Woche, also Live-Zuhörer Philipp Scherer.
Unser wohlbekannter Captain. Ne? Freue mich auch, dass er da ist und zuhört kann, aber wobei er nur meine selige Stimme hört und nicht euch. Aber es ist ja auch,
Ach, das reicht auch.
Es ist auch schön mal.
Genau, und ich sitze, wie eben schon erwähnt kurz, ich sitze in Ulm, ich sitze daheim, ich bin auf Heimatbesuch für eine Woche und deshalb nicht in Berlin, aber ich bin gespannt, wie das jetzt so klappt technisch. Also ich sehe hier auf meinem Handy und nebenher zeichnen wir auf, ich glaube, das passt alles ganz gut so, oder?
Ja, bisher bin ich eigentlich auch recht zufrieden. Man wird es auch am Sound hören, dass es deutlich klarer und besser, will man sagen, ist, weil einfach die Mikrofone da schon ihren Teil dazu beitragen, ne?
Ja, ich finde, wir geben aber schon noch ein witziges Bild ab. Ich finde, das ist ein nicer Screenshot für unsere Social-Media-Abteilung, Hannes, wie wir hier alle mit unseren Mikros in der Hand sitzen. Sieht tatsächlich ziemlich witzig aus.
Ich weiß nicht, ob ihr den Film Tarzan kennt, aber wahrscheinlich schon. Das kennt ihr YouTube? Ja, nee, also den Film Tarzan. Da gibt es doch die eine Szene am Ende, wo Jane irgendwie in einem Flugzeug sitzt und versucht zu kommunizieren und ihr Vater versucht, irgendein Cricket-Game in England zu verfolgen und hat auch so ein Mikro in der Hand. Und ich fühle mich genau gerade so. Vielleicht ist der Vergleich sehr weit hergeholt, aber so fühle ich mich gerade.
Unsere Mikros sehen irgendwie sehr oldschool aus, dadurch, dass sie so eine Art Ball sind. So rund, das sieht irgendwie ziemlich nice aus. Wie so ein alter Radio-Fußball-Kommentator.
Aber passt doch ganz gut. Das Runde muss ins Eckige, sage ich da immer.
Aber bevor wir jetzt direkt schon wieder zum Fußballerischen kommen, wollte ich erstmal fragen, Jungs, erstmal, wie geht's euch denn? Und Hannes, bei dir weiß ich, du hast eine strapaziöse Nacht hinter dir. Und jetzt nicht, weil du Super Bowl geschaut hast, wie viele andere unserer Hörerschaft wahrscheinlich, sondern du hast ein anderes Erlebnis diese Nacht hinter dir gebracht.
Ja, Valerie, es war eine anstrengende Nacht. Es war auf jeden Fall sehr witzig. Ich war über das Wochenende bei unserem treuen Zuhörer Philipp, der gerade bei Noah im Zimmer sitzt, zu Besuch. Ich bin am Donnerstag mit dem Flixbus hingefahren. Das war recht easy von Berlin
über Prag. Du musst unsere Hörerschaft erklären, wo du hingefahren bist.
Ja, das wollte ich gerade machen. Ich bin mit dem Flixbus über Prag nach Wien. War dann drei Nächte in Wien. Philipp hat mir Wien richtig gut gezeigt, coole Leute kennengelernt. Für die das nicht wissen, Philipp, DJ Gute Laune, legt auch richtig nice Mix auf. Da war ich bei ihm auf einer
Party. Gute Laune 1, 2, 3.
Der absolute Highlight war aber natürlich unsere Rückfahrt. Philipp hat sich nämlich gewünscht, dass wir mit dem Nachtzug zurückfahren. Als er den gebucht hat, hat er mir einen Screenshot geschickt von dem, wie die Sitze aussahen. Und es sah schon sehr nobel aus. Deswegen dachte ich, alles klar, es ist nicht so günstig wie Flixbus, aber let's go, lass es machen. Das Erste, was wir dann festgestellt haben, ist dann mit Erschrecken, dass wir nicht zusammensitzen. Das mussten wir dann im Zug klären, hat dann Gott sei Dank easy geklappt. Aber die zweite Überraschung, die war etwas erschreckender, ist die Tatsache, dass wir keine so Sitze hatten wie auf dem Bild, sondern wir saßen halt in einem Sechserabteil, sechs Leute, und saßen halt da. Und das war eine 12-Stunden-Fahrt. Die ÖBB ist genauso modern wie die DB, hatte nämlich für diese sechs Leute nur zwei Steckdosen. Die Steckdosen haben nur funktioniert, wenn der Zug
gefahren ist.
Und so fing das Abenteuer an. Es waren 12 harte Stunden. Wir standen zweimal irgendwie bei irgendwelchen polnischen Kleinstädten. Es war unfassbar kalt in diesem Abteil und auch unfassbar warm, weil wir nicht gecheckt haben, wie die Klima ausgeht bzw. angeht. Und sechs Leute können das ziemlich heiß machen. Die Leute vor uns sind dann in Warschau ausgestiegen. Wir konnten dann die Füße auf die Plätze von denen packen, aber dann wurden wir wirklich alle zwei Stunden von irgendeinem Kontrolleur wieder belästigt, der unser Ticket sehen wollte. Wir wurden allein in Polen drei oder viermal nach unseren Tickets gefragt und das war immer ganz witzig anzusehen, weil Philipp saß zu meiner Linken mit dem Kopf angelehnt an der Tür und jedes Mal, wenn sie die Tür halt aufgeschallert haben, ist der gute Philipp auch aufgeschallert.
plötzlich man sieht sie mal an.
Das sieht ein bisschen mitgenommen aus. Nee, als wir dann in der Nähe von Warschau waren, standen plötzlich zwei Bärenpolizisten vor uns, aber so Typ habe ich noch nie gesehen. Also hätte ich irgendwas Illegales dabei gehabt, hätte ich mir in dem Moment in die Hose geschissen. Da saßen, also die, da standen so zwei Gestalten. Das war ein bisschen furchteinflößend, aber also wir haben viel gelacht. Philipp hat einmal versucht, das Licht auszumachen. Das hat auch nicht geklappt. Das heißt, wir sind auch eine gute Strecke mit brennendem Licht gefahren. Die Toiletten haben in unserem Abteil nicht funktioniert. Das Bordbistro, was auch so auf der Webpage ziemlich high beworben wurde, war ein Waggon, wo es Chips und Wasser gab. Also, liebe Leute, falls ihr mal in Wien seid und nach Berlin wollt, guckt nicht nur aufs Geld, guckt, dass es eine nice Verbindung ist. Und den Nachtzug, der heißt Nightjet von der ÖBB, würde ich jetzt niemandem ans Herzen legen. Wir kamen beide etwas kaputt an. Philipp konnte sich dann in mein WG-Zimmer begeben und ein bisschen ausruhen. Ich bin dann straight vom Hauptbahnhof in die Arbeit. Das war ein witziger Tag, ja.
Aber warum hast du denn nicht freigenommen heute?
Weil ich nur noch 4 freie Tage habe von der Arbeit und ich will mir ein paar noch nehmen, wo ich nicht weiß, was ich mache. Und meine Ma kommt hier irgendwann mal noch zu Besuch. Okay. Deswegen, die wollte ich mir freihalten. Aber nee, das war nur eine kurze Story. Also Nightjet, ÖBB. Aber ja, auf jeden Fall ein Abenteuer.
Man muss dazu auch sagen.
Aber gibt's da... Brian, du gern.
Ja, also zum einen erstmal bin ich total stolz, dass du es überhaupt in den Call geschafft hast. Man hört es, man sieht es dir an, man fühlt es durch das Mikrofon hindurch, wie schlecht es dir eigentlich geht, wie sehr diese Reise an dir, zerrt, ne?
Nagt,
ja genau. Und des Weiteren wollte ich noch darauf aufmerksam machen, dass ihr euch einfach einen Schlafwagenabteil hätten mieten solltet.
Ja, eben, das wollte ich auch gerade sagen. Ich würde jetzt nicht den Nightjet hier per se bashen. Ihr habt einfach nur das falsche Abteil gebucht, da habt ihr mal wieder am Geld gespart. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, da muss es auf jeden Fall Begleitmaterial geben, Hannes. Also da musst du irgendwie jetzt auf Insta irgendwie ein Bild posten aus eurem Abteil, so Erwartungen versus Reality. Das fände ich ziemlich witzig. Das müssen wir auf jeden Fall machen.
Das kommt auf jeden Fall.
Also das heißt, von Hannes können wir heute nicht keine großen Sprünge erwarten, keine Riesenexpertise mehr.
Das ist jetzt auch nichts Neues, muss ich sagen. Also,
ich bin viel fitter, als ich gedacht hätte, denn ich habe eine starke Stunde geschlafen. Eigentlich bin ich schon fit, aber nee, noch was ich sagen wollte zu diesem Schlafwaggon, keine Ahnung, der Preisunterschied war schon gigantisch und wir haben ja bis jetzt nicht so viele Sponsoren in diesem Podcast, falls uns jemand gerade zuhört, der irgendwas hier bewerben möchte, tut es gerne, aber ja, nee, also ich glaube, das machen wir mal, wenn wir die 50.000 Zuhörer und Zuhörerinnen geknackt haben, dann schlafe ich da.
Also nächste Woche dann.
Demnächst, genau.
Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich letzte Woche schon beworben, apropos Werbung, wo du es gerade hast, dass wir jetzt Sticker haben? Haben wir das eigentlich letzte Woche erwähnt?
Auf unserem Channel, auf Instagram, Dreierkette_VBH, ja, aber hier noch nicht.
Im Podcast noch nicht, gell? Also Berlin, achtet mal auf Sticker überall, ihr werdet immer wieder Dreierkette VBH irgendwo sichten. Wir werden jetzt Berlin auf jeden Fall zugleistern, solange ihr noch da seid und danach dann halt ich nur noch allein.
Berlin, nimm dich in Acht, neue Regierung und neue Sticker.
Oh. Brian, möchtest du noch kurz eine Politik-Rubrik einführen?
Ja, jetzt müsst ihr euch noch vorstellen, kommt dieser coole Tagesschau-Sound irgendwie und jetzt kommt Politik. aber ich muss sagen, dadurch, dass wir jetzt alle in Berlin gerade wohnen, finde ich es echt wirklich spannend mit der Wahl. Also normalerweise interessiert es mich jetzt nicht so, was in Berlin abgeht politisch, aber dieses Mal ist es ja auch sowieso spannend. Also habe ich in den letzten Tagen auch verfolgt, also heute und gestern besser gesagt. Mal schauen, was da passiert, ne?
Ja, da muss man sagen, obwohl wir alle gerade Berliner sind, durfte nur einer von uns wählen, richtig?
Jo, das war ich.
Hast du überhaupt gewählt?
Ja, ich habe Briefwahl gemacht, weil das ist mir auch entgangen, als ich meinen Urlaub, meinen Kurzurlaub nach Wien gebucht habe, dass ich da gar nicht da bin. Aber ich habe rechtzeitig noch die Briefwahl gemacht. Da gibt es auch noch eine ganz, ganz kleine Anekdote dazu zur Wahl gestern. Wir waren gestern mit Freundinnen von Philipp in der Bar unterwegs und die kamen alle drei zufällig aus Berlin und die haben auch gewählt. Und als die Ergebnisse rauskamen, saßen wir halt in der Bar und ich habe dann gefragt, so ja, wie schaut's aus? Die waren alle super enttäuscht, sehr, sehr traurig. Und dann habe ich 2, 3 Fragen gestellt und dann ist die Stimmung ziemlich gekippt. Das ist alles, was ich sagen werde. So, ich wollte als ausgebildeter Politikwissenschaftler, so wie ihr beide auch welche seid, habe ich halt politisch interessante Fragen gestellt, aber das wurde ein bisschen falsch interpretiert und ich musste dann ziemlich schnell sagen, so, oh sorry, nee, habe ich nicht so gemeint, nee, alles easy.
Du musstest da den Raum verlassen.
Ich hoffe, du wolltest nicht wieder deine tolle moralische Obdachlosendebatte anführen.
Nein, die ist nur für euch, Jungs. Nee, ich habe wirklich so politisch interessante Fragen gestellt, aber vielleicht war die Stimmung wirklich noch sehr, sehr am Ende Und wie gesagt, die waren alle sehr, sehr enttäuscht über das Ergebnis. Aber ich meine, wir drei werden das aktiv verfolgen. Und ich denke, es wird letztendlich keine Riesenüberraschung zwecks Koalition in Berlin geben. Vielleicht eine andere, andere Bürgermeisterin, aber ansonsten nichts Großes.
Sehe ich auch so, muss ich ehrlich sagen. Aber wir werden das auch weiterhin verfolgen, vielleicht auch mal wieder drüber reden. Es ist ja auch unser gutes Geschäft, ne?
Genau.
Ja, auf jeden Fall. Also es gab auf jeden Fall enttäuschte Gesichter über das Ergebnis von Sonntag. Wer allerdings über das Ergebnis vom Wochenende nicht enttäuscht sein kann, oh,
was ein wow. Alter! Ich stehe kurz auf und klatsche dieser sehr, sehr nice, diesen sehr nice Transition zu.
Übergänge sind seit neuestem mein Ding. Nein, also ich wollte eigentlich mal überkommen zum Fußball, unserem eigentlichen Metier. Und zwar wollte ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt anspreche, das hinterlässt einen ganz falschen Eindruck, aber ich muss jetzt einfach mal sagen, Borussia Dortmund 2023 bisher ungeschlagen. Die legen eine ganz schöne Serie hin. Am Wochenende wieder gewonnen. Da geht's gerade ab. Julian Brandt ist circa in seiner Top-Top-Top-Top-Form. Also so gut haben wir, Pep Guardiola zu zitieren, Top-Top-Top-Top. Allaire ist in das Team gekommen, knipst auch direkt gegen Freiburg, hat er getroffen.
Ja, richtig, leider.
Mit Riasson haben sie sich von Union einen überragenden Verteidiger geholt, der sich direkt in die Mannschaft eingegliedert hat. Ich muss sagen, Chapeau. Also Borussia Dortmund läuft gerade.
Ja, auf jeden Fall. Da muss ich dir auch zustimmen. Ich glaube, die haben einen richtigen Lauf. Die haben eine richtig gute Form hoch. Und man muss auch dazu sagen, wenn selbst Emre Can gut spielt, dann muss irgendwas gut laufen. Also das ist ja wirklich der Wahnsinn. Das hätte ich auch nicht mehr erwartet, dass der Spieler, den ich für persönlich jetzt, das ist einfach meine persönliche Einschätzung, eigentlich für eher durchschnittlichen Bundesligaspieler halt, der jetzt so einen Form hoch hat, das spricht jetzt schon auch irgendwie für das Teambuilding gerade. Und du hast auch schon gesagt, Julian Brandt, Ryerson, auch Beino Gittens, das sind alles gerade Spieler, die richtig gut zusammenspielen. Mal sehen, ob es jetzt so lange hält, aber ist auf jeden Fall eine richtig geile Phase und macht auch richtig Spaß, den zuzuschauen. Leider auch als Freiburg-Fan.
Ich glaube, das, was Nico Schlotterbeck für mich und Hannes ist, ist Emre Can für Brian.
Was ich dazu noch sagen wollte, um diese Top-Form von Dortmund zu loben, ist es ja natürlich erstaunlich, dass unser stolzer Schalke-Fan das Thema aufbringt. Ja, also, weil ja, ich sehe gerade,
ja, eben. Gestikulieren. Das ist ja das, was ich meine. Es ist unglaublich, dass ich jetzt dieses Thema hier irgendwie anbringen muss, aber man muss einfach mal sagen, es ist jetzt, aber so wie wir Dortmund kennen, die werden wieder abkacken, früher oder später, aber man muss es jetzt auch einfach mal gerade loben, dass sie ihren Laden gerade echt erstaunlich im Griff haben und dass es echt ganz gut läuft eigentlich. Und ich freue mich einfach nur daran, eines spannenden Titelkampfes. Ja, Hannes, bitte.
Wenn ich eine kühne These aufstellen darf an der Stelle, ich denke, dass es bei Dortmund momentan so gut läuft, weil sie ihren Titel, also ihren Titel, den sie die letzten 10 Jahre getragen haben, als offizieller Number One Bayern Verfolger abgegeben haben an Union die Saison und viel entspannter Fußball spielen. Also die konzentrieren sich auf ihr Spiel, habe ich den Eindruck, und haben diesen Druck, den sie die letzten 10, 11 Jahren verspürt haben, nicht mehr auf ihren Schultern.
Ja.
Kann gut sein.
Also ja. kann man auf jeden Fall als Punkt anbringen, dass jetzt eben dadurch, dass Dortmund jetzt eben so eher aus der Deckung in die Rückrunde gestartet ist, ich glaube von Platz 4 oder 5 oder ähnlichem und quasi sozusagen eine Art Aufholjagd starten konnten sie dadurch ein bisschen druckfrei aufspielen, im Gegensatz zu Union, von denen ja jeder jetzt erwartet mittlerweile auch, dass sie in der Rückrunde genauso gut weiter performen wie in der Hinrunde und dass sie eben den Bayern Paroli bieten. Deshalb kann man sagen, das könnte auf jeden Fall ein psychologischer Vorteil sein für Dortmund. Das ist nur die Frage, wie lange er anhält.
Es wird auch jetzt auch wieder spannend, wie es mit der Champions League wird. Also ich finde, die Champions League ist auch immer wieder ein guter Gradmesser, wie es eigentlich wirklich um das Team auch steht und kann auch irgendwie psychologisch Vor- oder Nachteil sein. Gegen Chelsea ist, glaube ich, eine machbare Sache, gegen das Chelsea, was gerade zumindest spielt. Aber ich bin auch echt gespannt, wie das da Mittwoch läuft. Also,
ja, da wollten wir ja sowieso
einen größeren
Champions-League-Block einschieben. Aber was ich da jetzt auch spannend fand, was ich noch anbringen wollte, ist, dass sie ja Haller eigentlich schonen wollten am Wochenende und dann sich Moukoko ja aber verletzt hat. Und dann fand ich spannend, dass dann nicht Modest ins Spiel kam, sondern doch Haller wieder, weil sie dann doch wieder gesagt haben, okay, wir greifen jetzt wieder auf die erste Wahl zurück und schonen die dann doch nicht. Und dann stellt sich mir jetzt halt die Frage, wie lange ist Modest überhaupt noch glücklich in Dortmund und wie lange ist er da noch glücklich und wie lange bleibt er da noch?
Ja, ich meine, vielleicht wird auch Modest am Mittwoch spielen. Vielleicht wird einfach auf Modest geschont.
Ja, nee, das denke ich jetzt nicht. Ich meine, wenn wir auf die letzte Wahl des Ballon d'Ors schauen, wurde Sebastian Allaire Nummer 13 auf der Welt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch präsent habt. Das heißt, eigentlich laut der Statistik ist er der beste Dortmunder Spieler im Jahr 2022 gewesen. Und ich denke, für Modest sind eigentlich die Tage beim BVB gezählt. Ich meine, der wurde als Notlösung geholt, als Aller traurigerweise an Krebs erkrankt ist, jetzt Gott sei Dank die Krankheit gut bekämpft hat. Aber ich denke, Sebastian Modest wird beim BVB, außer vielleicht jetzt in Spielen, wie zum Beispiel jetzt, wenn Dortmund beim Viertelfinale gegen irgendeinen Brockengegner spielen muss und Aller sich schonen muss, wird Anthony Modest keine große Rolle mehr beim BVB spielen.
Ja, ist auf jeden Fall. Ich meine, der hat ja schon eine Hinrunde jetzt nicht wirklich überragend gespielt, hat 2 Tore geschossen. Klar, ein wichtiges gegen die Bayern mit Vorlage von Nico Schlotterbeck.
Gott.
Der übrigens am Wochenende auch wieder das Tor vorgelegt hat. Das muss man auch wieder
sagen. Wie kriegt es Brian jedes Mal wieder hin, diesen blöden Schlotterbeck irgendwo positiv platzieren zu müssen hier in diesem Podcast?
Also ich glaube, deswegen geht er uns auch ein bisschen auf den Sack, dieser Schlotterbeck, weil jedes Mal, wenn es um irgendwas geht, kommt halt Brian und grätscht rein mit dem
Schlotterbeck. Aber man muss es aber wirklich mal sagen, das war doch wieder überragend, wie er es gemacht hat. Das ist ein Spieler, der zum Beispiel Freiburg gerade total fehlt, weil er eben mit dieser der brachialen Art einfach die Abwehr rein durchbricht und damit für Chancen sorgt. Das ist einfach so. Aber egal, was ich sagen wollte.
Ja, aber der Mann soll verteidigen. Er kann halt nicht verteidigen. Das ist das Problem.
Ja, das ist tatsächlich, das habe ich auch geschrieben im Chat, dass diese Fehler müsste er nochmal reduzieren, diese Slapstick-artigen Fehler teilweise. Und dann wäre er, glaube ich, wirklich richtig gut nochmal. Also wäre er wirklich noch besser. Aber wie auch immer, ich wollte nur sagen, dass Modest ja auch schon in der Hinrunde jetzt nicht wirklich gute Leistung gezeigt hat und nicht dafür verantwortlich war, dass Dortmund jetzt gut gespielt hat.
Dann kann man ihn jetzt auf jeden Fall einfach nur, also man kann ihn auf jeden Fall nur wünschen, dass das hoch anhält, so lang wie möglich und dass das dann wirklich vielleicht sogar zu einem Titel-Dreikampf werden wird dieses Jahr.
Oder Vierkampf. Das wäre auf jeden Fall für die Bundesliga super gut. Also für die Bundesliga wäre das ein sehr, sehr nice Signal, wenn drei Mannschaften um die Meisterschaft fighten.
Aber es ist natürlich auch die Frage, wie performen sie dann gegen die richtigen Top-Mannschaften? Also das ist natürlich jetzt... Das ist ja immer das große Problem eigentlich.
Ja, wenn du wieder auf die Statistik schaust, eine Top-Mannschaft stand ja schon im BVB im Weg mit Freiburg und die haben sie ja 5-1 vom Platz gefegt. Das heißt, gegen vermeintliche
gute Mannschaften. Ich sehe das jetzt nicht als Beleidigung.
Ja, nee, das kannst du als Lob sehen, dass Freiburg als Top-Mannschaft sieht, aber ich frage mich eher, wie spielen sie gegen Leipzig, wie spielen sie gegen Union, wie spielen sie gegen die Bayern,
wie spielen
sie gegen Schalke.
Aber ganz, apropos gegen Schalke, Derby schreibt seine eigenen Regeln.
Ja, ja,
es kann natürlich sein, dass Schalke an dem Tag einen sehr nicen Tag erwischt, im Gegensatz zu vergangenem Freitag und 2-3 Buden macht oder BVB halt keine.
Ja, also genau, ich finde, du sprichst ja gerade schon das richtige zweite Thema an, nachdem ich jetzt natürlich erstmal die Dortmunder hier eigentlich zu überschwänglich für meinen Geschmack gelobt habe, möchte ich jetzt erstmal zu meinem Herzensverein, zu den Schalkern kommen. Und das finde ich natürlich auch einen wichtigen Punkt. 3 Spiele in Folge ohne Gegentor. 3 Spiele in Folge ohne Gegentor, zwar selber auch keins geschossen, also 3-mal hintereinander unentschieden 0-0. Vielleicht, wenn wir die nächsten 14 Spiele auch noch einen Punkt jeweils holen mit 0-0, vielleicht schaffen wir dann den Klassenerhalt. Mir stellt sich die Frage, also ich finde es geil, dass es jetzt eine kämpferische Mannschaft geworden ist und fußballerisch, Hannes hat es gerade schon gesagt, ist kein Leckerbissen. Aber was denkt ihr so? Rafft die Mannschaft sich jetzt nochmal auf? Kommt da jetzt auch mal demnächst was Zählbares, Richtiges rein mit 3 Punkten? Oder ist es eher so, sobald man ein Spiel verliert, kann das natürlich auch wieder ganz schön nach unten gehen?
Ja, also ich finde, wir haben uns, glaube ich, in diesem Podcast, also eine der häufig gestelltesten Fragen war, ob Schalke diesen scheiß Klassenerhalt schafft oder nicht. Das war die erste Frage. Ja,
ist ja auch die wichtigste Frage.
Das war auch die Frage in der ersten Folge. Da haben wir alle, glaube ich, gesagt, nein. Oder haben wir gesagt, alle ja, ich weiß es nicht mehr. Deshalb, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht mehr so Lust, diese Frage zu beantworten, weil man sie schlicht und einfach nicht beantworten kann. Im Moment werden Grundlagen geschaffen, dass sie es vielleicht schaffen können. Aber es ist einfach wahnsinnig schwierig vorauszusagen. Es hängt ja vor allem von den anderen Mannschaften ab. Im Moment sieht es nicht danach aus. Und sie müssen die Tore vorne machen. Sie müssen auch einfach wieder, und das ist ja klassisch bei einem Platz 18-Mannschaft, dass einfach das Spielglück nicht dabei ist. In einem anderen Spiel ist es halt eben, wir haben es ja auch jetzt in der Vorbereitung drüber gesprochen, wird halt auf Vorteil gepfiffen. In einem anderen Spiel gibt es halt keine Hand oder gibt es einen Handelfmeter. Das sind einfach auch so Sachen, die auch noch dazukommen müssen, damit es Schalke packt. Ich würde es ihnen von Herzen wünschen, aber das kann man eben nicht vorhersagen.
Ja, mir ging es jetzt weniger darum zu sagen, ob sie absteigen oder nicht. Mir ging es mehr darum zu sagen, wie lang, also das ist jetzt auch nicht auf Schalke speziell bezogen, sondern wie lang kann eine Mannschaft nur über Kampf konstant bleiben? Also spielerisch ist das ja gerade wirklich nicht viel, aber man muss sagen, da war ein 0-0 gegen Köln dabei, da war ein 0-0 gegen Wolfsburg dabei. Also das sind
auf jeden Fall richtig gute Leistungen, ja.
Ich, Ich möchte nur erinnern, wie Freiburg gegen Wolfsburg performt hat oder die Bayern sich auch wirklich schwer getan haben gegen Wolfsburg und Schalke eigentlich sogar die besseren Anteile hatte in dem Spiel. Also das ist für mich die Frage. Kann eine Mannschaft, wie lange kann sie nur über den Kampf kommen?
Ja, ich würde sagen, so eine Mannschaft wie Schalke jetzt momentan kann sich halt durch das Kämpferische durchsetzen, bis sie halt auf die Fresse fliegen. Also ich denke, wenn Schalke ein Spiel, keine Ahnung, 2 oder 3-0 in Rückstand gerät und dann keine Möglichkeit sieht, das Spiel noch auszugleichen, dann fängt wieder eine negative Strenge an. Also ich denke, Schalke, wie du gesagt hast, Walle, das ist fußballerisch echt kein Meisterwerk, was sie da hinkriegen. Aber ich denke, Schalke wird Probleme bekommen, wenn sie gegen einen Gegner spielen, der ihnen wirklich in den ersten, keine Ahnung, 15 Minuten 2 Buden einschießt. Dann wird Schalke ein bisschen wackeln und dann, auch wenn es mir leid tut, denn ich denke, Schalke ist ein Verein, der Bundesliga auf jeden Fall sehr, sehr gut tut, wird wieder Schalke negativ performen und am Ende der Saison, auch wenn wir es nicht ansprechen wollen, wird wahrscheinlich Schalke wieder in die zweite Liga absteigen. Also so denke ich zumindest. Also ein Riesenlob an die momentane Leistung. Ich meine, ich habe auch heute die Highlights mir angeschaut, super ärgerlich. Wie du gesagt hast, wenn man das Quäntchen Glück da hat, dann ist es eben ein Handelfmeter und dann kriegt man noch den letzten Angriff. Aber ja, ist halt nun eben so, ein bisschen Pech gehört im Fußball auch dazu. Aber ich denke, wenn ein richtiger Brocken auf Schalke zukommt und in den ersten 10, 15 Minuten 2 Buden fallen, dann ist leider mit dieser Glückssträhne unter Anführungsstrichen aus. Aber weil an der Stelle möchte ich auch dir gratulieren, denn dein erster oder zweiter Player of the Week war ja der Mann, der momentan bei Schalke die Null hält. Seitdem er so performt, denke ich, hat es die Mannschaft nochmal richtig mitgenommen. Also an der Stelle nochmal Lob an dich.
Aber auch sehr, sehr smarte Move von Reis, muss man sagen. Time to rise, nachdem die Ultras beim Training waren und gesagt haben, okay, jetzt scheißt mal drauf, ob ihr gut Fußball spielt, kommt jetzt einfach über den Kampf. Und dann sagt er, okay, ich stelle jetzt den vermeintlich schlechteren Torwart ins Tor, aber halt die Leitfigur, also halt die Identifikationsfigur, der Kult-Torwart jetzt auf Schalke, den stelle ich da jetzt hinten rein, so einfach als moralische Unterstützung. Und das finde ich schon spannend, was das für Früchte tragen kann. Auch spannend, dass ihr jetzt gerade gesagt habt, das Spielglück ist bei einem 18-Platzierten oft nicht da. Andererseits muss man auch sagen, dass, glaube ich, nach 8 oder 9 Minuten Maxi Arnold in Elfmeter auch einfach an den Pfosten nagelt. Also da hat man dann schon auch Glück gehabt. Andererseits muss man auch sagen, das ist kein Spielglück, das war einfach eine katastrophale Schiedsrichterleistung, eine katastrophale Fehlentscheidung, eine Entscheidung, die er so nicht treffen darf. Klar, die zwei Abseits-Tore, Abseits ist Abseits, es ist okay, Abseits kann man nichts machen. Der Handelfmeter, ja, kann, muss, alles okay. Aber diese letzte Entscheidung, wirklich, man kann doch keinen so klaren Vorteil abpfeifen, das geht nicht, das kann ein Bundesliga-Schiedsrichter nicht machen. Einerseits würde ich sagen, wenn es kein VAR geben würde, würde ich sagen, er macht Fehler, er ist nur ein Mensch. Andererseits gibt es den VAR und die Schiedsrichter haben die klare Anweisung bekommen, alles laufen zu lassen, wenn es ungewiss ist. Also wenn quasi eine Torschance daraus entsteht, alles laufen lassen, weil danach anschauen kann man es immer noch. Warum lässt das da nicht laufen? Das verstehe ich nicht.
Ja, ich verstehe deinen Frust an der Stelle als Schalke-Fan. Es ist super ärgerlich, aber als ich mir die Wiederholung angeschaut habe, habe ich mich ehrlich gefragt, ob die zwei Innenverteidiger den Pfiff vom Schiri gehört haben und daraufhin nicht reagiert haben und daraufhin Terodde so viel Platz hatte.
Weißt du, was ich meine? Ja, das kann natürlich auch sein. Das habe ich mir auch schon gedacht, weil so schnell ist Terodde eigentlich nicht.
Gar nicht. Also ich will auch nicht sagen, dass Terodde den gemacht hätte. Also Terodde hat wahrscheinlich einen Egoin gemacht und den in die 12. Reihe geschossen. Aber klar, die Chance hätte es geben sollen. Aber mein Gedanke ist nur, vielleicht haben die zwei Innenverteidiger, ich weiß leider nicht, wer die sind, einfach den Pfiff vorher wahrgenommen und haben deswegen gestoppt und dann hatte Terodde auf einmal viel Platz.
Ja, ich finde es schwierig, wir bewegen uns ja auch da im Bereich des hätte, Fahrradkette.
Meterebene.
Ja, ich glaube, also die Leistung der Schiedsrichter in der Bundesliga ist kontrovers, finde ich, an vielen Stellen, auch wieder an diesem Spieltag ist es immer wieder diskutabel und ich glaube, und das, da habe ich jetzt auch meine Meinung in den letzten Jahren ein bisschen geändert, dass der VAR in seiner jetzigen Form eigentlich nicht tragbar ist, weil er an die Fans, also an alle Beteiligte des Spiels, irgendwie die falschen Erwartungen setzt. Er nimmt Schiedsrichtern im Grunde ihre Entscheidungsgewalt. Er nimmt dieses Feuer des Spiels komplett weg. Und das hat ja Schalke in dieser Saison jetzt hinreichend erlebt. Auch bei dem Spiel, wo wir bei der Hertha waren, war das ja schrecklich.
Und ja, boah, stimmt. Auch zwei Abseits-Tore zurückgenommen, wo schon das halbe Stadion gejubelt hat. Ja. War übrigens gegen Wolfsburg jetzt auch wieder der Fall. Wieder die ganze Mannschaft, das ganze Stadion jubelt. Und für einen 18-Platzierten ist halt ein Tor ein Ding. Die haben bisher dieses Jahr ein Tor geschossen.
Ja, eben, also, das meine ich. Also gerade da die Emotionen auch noch. Und ich will jetzt nicht so tief in die Kiste greifen, aber solche, sag ich mal, emotionalen Blackouts können dann auch irgendwie einen Effekt auf die Mannschaft dann mal haben oder zumindest das Spiel einfach verändern. Wenn du halt einfach nicht mehr diese Tore schießt und immer abseits stehst, dann spielst du, glaube ich, auch anders. Und ich eben, wie gesagt, da habe ich da auch meine Meinung geändert und eben in dieser jetzigen Form ist es eigentlich nicht mehr möglich, weil das Spiel auch dermaßen kaputt macht. Auch bei Freiburg war es ja dann, also bei dem Freiburg gegen Stuttgart-Spiel war es ja dann auch irgendwann mal ein bisschen absurd. Hat es ja dann 7 Minuten Nachspielzeit gegeben, weil die Entscheidung des VAR 5 Minuten gedauert hat. Und da bewegen wir uns in Sphären, die dem Spiel einfach überhaupt nicht mehr gut tun, meiner Meinung nach.
Ich gehe mit deiner Meinung, also mit dem, was du gesagt hast, nur komplett mit. Ich denke, es ist super interessant, jetzt sich viele Artikel durchzulesen, denn der VAR feiert ja jetzt 5 Jahre in der Bundesliga. Es gibt super interessante Artikel von der Berliner, von dem Kicker, von 11 Freunden, haben alle darüber geschrieben. Und letztendlich sind die meisten Menschen, die mit diesem Sport was zu tun haben, unzufrieden mit der jetzigen Form von VAR. Ich denke, es gab viele Situationen, in der der VAR schon dazu geführt hat, dass irgendwie es auf dem Platz gerechter zugeht. Aber bei so Fehlentscheidungen oder bei so Entscheidungen, wo du dir denkst, okay, eigentlich gibt es hier diesen VAR, um das zu vermeiden, sind wir als Fans und ich glaube auch die Spieler immer noch frustriert über die Art und Weise, wie das angewandt wird. Denn ich meine, es hat ja nicht nur Schalke diesen Spieltag ein bisschen genervt. Es war ja auch das Problem bei Leipzig. Also Gott sei Dank hat Leipzig das Tor wurde das Tor aberkannt, sodass Union Berlin noch gewinnen konnte. Aber eigentlich, also wenn man sich die Wiederholung anschaut, gab es keinen Grund dafür, das Tor nicht zu geben. Also ja, nee, der VAR kann in seiner bestehenden Form nicht weiterhin bestehen. Sorry für die Redundanz. Und ich denke, der DFB wird es auch hören, denn es sind wirklich viele, viele Artikel, die darüber reden, dass jetzt nach 5 Jahren VAR in der Bundesliga das Experiment oder letztendlich dieses Projekt doch nicht so eingeschlagen hat, wie es hätte einschlagen sollen.
Ja, sehe ich auch so.
Na, es muss einfach als gescheitert betrachtet werden. Und ich muss ich aber leider sagen, bin ich gar nicht so drin. Also ich weiß nicht, wie die anderen Ligen, also die Vereine in anderen Ligen so zufrieden sind, international gesehen, und wie das da funktioniert. Hannes zeigt schon an, ähnlich schlecht. Deshalb, also ich finde es irgendwie schade, dass da auch einfach keine Lernbereitschaft da ist von den Verbänden zu sagen, okay, so wie es jetzt gerade läuft, funktioniert nicht, wir müssen umstellen, wir müssen einfach daraus lernen. Aber das ist doch auch, ich finde es so komisch, weil wie soll das denn sein? Man führt diesen VAR vor 5 Jahren ein mit einem Konzept und man hat das davor noch nie probiert. Also mit einem Konzept, wie es auch in keiner anderen Sportart verwendet wird. Wie gesagt, wir haben das schon oft besprochen, in jeder anderen Sportart kann man challengen, einfach, also Schiedsrichterentscheidungen challengen auf Wunsch der Trainer hin. Ja. Und im Fußball hat man jetzt ein Konzept eingeführt, das völlig unbekannt war. Man kann doch nicht davon ausgehen, dass das problemlos funktioniert. Deshalb fand ich so die ersten Jahre, okay, alles klar, das ist halt, das hat dann noch die, wie sagt man, Kinderkrankheiten. Da muss man halt einfach noch ausklügeln, ausprobieren, wie funktioniert es besser. Aber dass dann innerhalb der ersten 5 Jahre absolut gar keine Bereitschaft da ist, das Konzept zu überdenken, das zu hinterfragen, Neues auszuprobieren, da in den Dialog zu treten mit Fans, mit Spielern, mit Trainern, das finde ich so krass und das finde ich eigentlich eher das Traurige.
Ja, ich glaube auch, ein Punkt ist, ich meine, sie haben ja auch teilweise irgendwas geändert und es gab ja auch dann Aktualisierungen, wo sie eben gesagt haben, ja, wir zeigen ihnen jetzt eben das, was haben sie gesagt, ich glaube, den Beweis, also es ging ja um,
ja,
den,
genau,
um
das. Nein, also das, was ja, glaube ich, ist seit letztem Jahr neu ist, dass dann auf den Stadionbildschirm angezeigt wird, okay, welche Situation wird überprüft.
Alibi-mäßig wie beim NFL, dass die Schiedsrichter das erklären müssen, aber irgendwie, also was mich wirklich mittlerweile am meisten stört, ist eben, dass dieses Gefühl einfach verloren geht. Also dass wir eben nicht mehr diesen klassischen Jubel haben, der so wichtig ist beim Fußball.
Ja, ja. Aber das ist ja das Problem, das wurde ja von Anfang an schon thematisiert und das sehe ich auch ein und das ist aber auch, das ist ein Problem, das kannst du nicht nehmen, auch wenn du auf das Konzept umschwingst anderer Sportarten mit dieser Challenge-Funktion, dass dann quasi der gegnerische Trainer sagen kann, okay, ich glaube, bei dem Tor war irgendwas nicht so ganz koscher hier. Mhm. Ich möchte das gern nochmal anschauen auf der Videoleinwand oder ähnliches.
Aber es wird halt nicht so oft passieren.
Genau, es würde nicht so oft passieren und du würdest eher, also es wäre eher der Normalfall, dass ein Tor gilt. Und jetzt ist ja gerade eher so, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal jubel ich schon so, aber habe dann schon so im Hinterkopf, war jetzt schon eher kritisch, die Situation. Also da könnte jetzt noch der
VAR eben, also das ist ja das, was es beim Spiel ausmacht. Und gerade bei so wichtigen Spielen jetzt wie bei Schalke, wo es einfach wirklich um fucking jedes Tor geht, da ist es, glaube ich, einfach auch tödlich.
Ärgerlich. Ja. Da ist es halt einfach wirklich doppelt ärgerlich. Ja, man muss jetzt dazu sagen, das ist sehr witzig. Hannes war gerade mal kurz für 2-3 Minuten weg. Wir hatten ein bisschen technische Probleme. Aber Hanni, du bist wieder da, oder?
Ich bin wieder da. Es war sehr witzig, euch gestikulieren zu sehen. Ich habe, also ich weiß nicht, also ich habe jetzt gemerkt, worum es ging, und ich weiß ja, worum es ging. Aber jetzt so die letzten 120 Sekunden war ich nicht dabei. Noah, was gestikulierst du, wenn du mit der Hand so runter machst? Was soll ich da machen? Bouncen.
Du warst gerade nur hoch am Anschlag und ich habe dich laut gehört. Und ich wollte, ich will genau, ja nicht, dass die Trommelfälle unserer Hörer platzen und Hörerinnen.
Okay, tut mir leid.
Ach, das macht nichts. Dann wachen Sie auf aus unserer altewigen VR-Debatte. Muss man dazu sagen, da haben wir auch schon mal eine ganze Folge zumindest einen Großteil einer Folge gewidmet dem Thema mit dem fulminanten Folgentitel Farmers League mit.
Ah, stimmt. Ja, eben, ich habe auch das Gefühl, dass wir dieses Thema auch schon irgendwie abgefrühstückt haben. Und wir kommen ja auch nicht weiter. Und letztlich muss man auch ein bisschen. Was also tatsächlich mal interessant wäre, wären eben zu sehen, Statistiken, wie es in den anderen Ligen aussieht, erstens. Und zweitens, wie so auch die Wahrnehmung ist. Und drittens vor allem, was es so für Side-Stories gibt. Also eben, wo es dazu geholfen hat, dass ich auch mal abgestiegen hat und so. Das würde mich auch tatsächlich interessieren. Aber an Alternativen mangelt es, glaube ich, nicht. Und da können wir das Thema dann auch behutsam
zur Seite legen. Ja, eben, genau. Also einfach Lernbereitschaft und auch die Bereitschaft, das Konzept zu reformieren, sollte größer sein bei den Verantwortlichen. Aber von der Farmers League zur Champions League. Heute habe ich echt die.
Kriegst bald ein Award.
Die Übergänge raus. Ja, also. ich finde, wir könnten die mal rausschreiben. Die ganzen guten Übergänge, die wir raushauen. Oder gute Wortspiele, so wie Brian mal mit Linkin Park. Wir hatten schon echt gute dabei.
Wir machen mal eine extra Folge mit so kleinen Awards. Der Award für den besten Übergang, der Award für das beste Wortspiel, Quiz. Das Award für den besten Quiz oder für die beste Frage.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja, eben. Aber Quiz haben wir heute auch noch eins dabei, oder?
Ja, wer hat eins mitgebracht? Ich habe ein kleines Quiz vorbereitet. Und ich bin mal gespannt, ob ihr ein paar Sachen wisst. Ja.
Aber bevor wir zum Quiz kommen, machen wir noch einen kleinen Ausblick auf die Champions League, oder?
Auf jeden Fall. Weil sonst, das Quiz schließt auch daran an.
Ja, ich eben ganz kurz, bevor wir da rübergehen. Im Walle, findest du es nicht witzig zu sehen, wie unser Ehrengast Philipp hinten bei Noah im Bild die ganze Zeit so rumfummelt?
Ja, ist sehr stark. Ja. Man sieht, er liegt hinter Brian im Bett und man kann ihn ein bisschen nebenher beobachten. Ja. Er lenkt mich fast schon ab. Jetzt, Philipp, zieh dir mal was an. Bitte.
Philipp Scherer wird diskutiert, dass er auf jeden Fall auch uns gerade nochmal aufnimmt und filmt für die Instagram-Verarbeitung. Ich glaube, das ist auch schon mal recht wichtig.
Für Social Media Content.
Für den Social Media.
Ja, Jungs.
Ich gebe ihm ein Bier aus, vielleicht.
Ja, Jungs, diese Woche. Sportliches Highlight neben dem Super Bowl, Champions League Start, Winterstart, wie kann man sagen?
Nach der Winterpause. Die K.O.-Runde fängt an.
Genau, Champions League K.O.-Rundenstart. Wir haben heiße Spiele auf uns zukommen und ich würde sagen, wir fangen mit dem größten Kracher aus deutscher Sicht an. Bayern gegen Paris.
Ja.
Hannes, hast du einen Take dazu als alter Bayern-Fan?
Auf jeden Fall, danke, dass ich als erstes dran darf. Nee, es ist auf jeden Fall ein unfassbar cooles Los. Denn mit PSG gegen Bayern haben wir vielleicht die interessanteste Achtelfinalpaarung. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber im Jahr 2021 war das mit Abstand geilste Viertelfinale-Spiel, was ich schon seit langem gesehen hatte. Ja. Da ist Bayern leider ausgeschieden, aber in dieser Nacht haben wirklich Neymar und Di Maria einfach gezaubert und es hat einfach Spaß gemacht. Als Bayern-Fan tat es ein bisschen leid, aber als neutraler Fußball-Fan hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich denke, morgen können wir uns wieder auf so ein Spiel gefasst machen. Mbappé, Messi und Neymar werden sehr wahrscheinlich dabei sein, auch wenn es hieß, dass Mbappé und Messi verletzt sind. Mbappé hat heute wieder mit der Mannschaft trainiert. Es wird ein extrem packendes Spiel sein. Bayern hat sich Gott sei Dank noch gefangen, gegen Bochum jetzt 3-0 gewonnen, was keine Glanzleistung ist. Aber ich habe das Spiel mit Philipp in Wien verfolgt, in einer extrem coolen Kneipe. Bayern, PSG wird auf jeden Fall der Kracher des Achtelfinales. Ich freue mich, ich hoffe natürlich, dass Bayern es für sich entscheidet, aber ich denke, wenn Neymar, Messi und Mbappé, was jetzt nach der WM noch nicht so ganz geklappt hat, aber wenn die drei wirklich Lust haben, Fußball zu spielen, da kommen De Ligt, Upamecano, Daily Blind, Alphonso Davies und Joao Cancelo und Benjamin Pavard einfach nicht hinterher. Also die drei sind schon eine andere Klasse und ich denke, es wird ein torreiches Spiel. Wie gesagt, ich hoffe, Bayern kann es für sich entscheiden. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn Manet auch wieder auf der großen Bühne glänzt. Es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Kopf-an-Kopf-Rennen. Das sind zwei der interessantesten Mannschaften im europäischen Fußball. Es wird auf jeden Fall top.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch total gespannt. Ich glaube, gerade jetzt bei beiden Mannschaften gab es ja im Vorhinein interne Querelen, wenn man es so nennen darf. Ja. Wir haben ja auch letzte Woche über die bayerischen Sondergemüter diskutiert, heißt schon. Wo ich übrigens auch sehr viel positive Rückmeldung bekommen habe, dass du, also zu der Diskussion, ist, glaube ich, eine Diskussion, die viele Fans umtreibt. Und auch bei PSG ist ja nicht alles im Reinen. Die haben 3-1 gegen
Monaco
verloren. Ich weiß
Monaco,
nicht genau.
Monaco.
Monaco gehören verloren, genau. Und ich glaube, da hat es in der Kabine auch eindeutig gekracht. Und auch auf dem Spielfeld. Und ich glaube, das ist interessant jetzt, ob die beiden Top-Teams, also welches der beiden Top-Teams da über seinen Schatten springen kann da und irgendwie sich zusammenreißt und das erste Spiel für sich entscheidet oder auch unentschieden. Das wird spannend zu beobachten sein, glaube ich.
Ja, ich freue mich.
Oh. Ja, was neben dem Zusammenspielen der PSG-Stars spannend zu beobachten sein wird, fand ich auch die Reaktion der Bayern. Werde ich auch die Reaktion der Bayern spannend finden, weil Julian Nagelsmann ja die Leistung vom Wochenende gegen Bochum bei eigentlich einem soliden 3-0 als nicht ausreichend bezeichnet hat für das Spiel gegen PSG. Er meinte, damit werden sie nicht weit kommen. Das fand ich irgendwie relativ harte Worte eigentlich für eine gelungene Generalprobe, oder?
Noah, willst du? Ja, mach du, gib ihm.
Ja, also ich glaube, wir haben ja auch schon letzte Woche ausreichend darüber geredet, dass die Stimmung interner bei Bayern, glaube ich, nicht die allerbeste ist. Und dass die Kommunikation zwischen Team und Trainer sicherlich auch nicht gerade die beste ist. Also da scheint es auf jeden Fall einen gewissen Twist zu geben. Auf der anderen Seite hat halt einfach Bayern die letzten Spiele nicht immer perfekt gespielt. Und da kann der Trainer dir ruhig auch mal ins Gewissen reden. Und ich glaube, er will auch einfach nochmal Druck aufbauen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, den Spielern ist, glaube ich, klar, um was es geht. PSG ist eine der besten Mannschaften der Welt. Die hat man schon im Champions-League-Finale schon mal geschlagen. Also, wie gesagt, ich bleib bei meinem Take auch von letzter Woche. Irgendwas stimmt da nicht so ganz. Und ja, wir werden sehen, wie es das Spiel letztendlich läuft.
Da kann ich eigentlich nur zustimmen, Noah. Ich denke, es ist nur wieder ein Beispiel dafür, dass diese Aufgabe FC Bayern-Coach für Julian Nagelsmann zu früh gekommen ist in der Karriere. So Worte findet man meistens mit den Spielern dann in der Kabine und bespricht es nicht gleich mit den Journalisten. Ich denke, das war auf jeden Fall ein Fehler von ihm. Aber ich jetzt nochmal zur Leistung. Wie gesagt, ich habe das Spiel verfolgt. Es war jetzt keine Glanzleistung. Gegen Bochum und PSG sind natürlich andere Kaliber. Aber der FC Bayern hat nicht schlecht gespielt. Die Chancenverwertung war wie immer ja ausbaufähig, aber das ist ja bei Bayern schon seit Jahren. Was ich mir aber angeschaut habe heute, waren die Highlights von dem PSG-Spiel gegen Monaco. Walle, du meintest, die haben ihre B11 auflaufen lassen. Ja, in der Innenverteidigung stand trotzdem Ramos und Marquinhos. Und die haben wirklich nicht harmoniert. Also Sergio Ramos ist nicht mehr das, was er früher war. Er war da doch niemand in seinem Alter. Erlaubt sich immer wieder haarsträubende Fehler. Und Marquinhos ist in letzter Zeit ziemlich da viel beschäftigt, dass sein Vertrag nicht um das verlängert wird, was er wollte. Er war anscheinend auch einer von diesen Spielern, die in der Kabine mit Neymar und dem Sportcoach, ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt, also der Sportdirektor von PSG, die hatten ein Problem. Also es ist jetzt komisch gesagt, aber ich denke, Bochum hat sich gegen die Bayern sehr stark geschlagen. Und ich bin ehrlich, ich denke, PSG wird mit viel offenerem Visier spielen. Und dementsprechend wird die Leistung der Bayern, die sie gegen Bochum war, schon ausreichen, um ein geschwächtes PSG-Team zu schlagen.
Aber das finde ich gerade.
Ich meine, das Problem.
Ja, ich will nur kurz dazwischengrätzen. Finde ich spannend, dass du sagst, dass PSG mit einem offenen Visier spielen wird, weil ich mich jetzt gerade gefragt habe. Zum Spiel Bayern-PSG. Kommt es jetzt da eher auf die Offensive der Bayern an oder eher auf die Defensive? Also, wo muss jetzt der Faktor sein? Was wird entscheidend nachher sein, dass man das Spiel erfolgreich bestreiten kann?
Ich denke, es wird nicht mal die Offensive oder Defensive, sondern es wird entscheidend sein, dass man das Mittelfeld gewinnt. Denn PSG hat eine überragende Offensive, wenn sie harmonieren, eine schwache Defensive, aber ein sehr interessantes Mittelfeld. Und ich denke, im Mittelfeld ist Bayern auf jeden Fall besser besetzt. Ich denke, Kimmich, Goretzka, auch wenn sie jetzt die Saison noch nicht glänzen, den Spielern von PSG, vorne ran Verratti, haushoch überlegen sind. Und wenn sie diese 30% des Feldes gewinnen, können sie auf jeden Fall viel mehr Chancen aufbauen, um dann gegen eine geschwächte PSG-Abwehr zu gewinnen. Ja klar, also die Abwehr von Bayern muss stehen. Schauen wir mal, ob Mbappé spielt. Ich denke, dass er spielen wird. Aber die Spieler von PSG haben bisher nicht harmoniert. Ich weiß nicht, ob sie es morgen tun, hoffentlich nicht. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass das Mittelfeld gewonnen wird und aus dem Mittelfeld raus die Optionen, die Angriffe gestartet werden.
Und wahrscheinlich auch so wenig wie möglich durchlässt. Weil also ich finde, mit Neymar, Mbappé, Messi, das ist schon eine ganz schöne Aufgabe für einen De Ligt und Upamecano, bei denen sich die Bundesliga allgemein noch nicht so ganz einig ist, auf welchem Level spielen die zwei Innenverteidiger. Also da wird spannend zu sehen sein, wie die mit der Aufgabe umgehen.
Aber man hat auch schon gesehen, dass Upamecano gegen eine Messi-Mannschaft gut verteidigt im Finale.
Ja, aber das hat Hannes vor 2 Wochen auch schon angesprochen, dass Upamecano sich entschieden hat, dass er im Trikot vom FC Bayern halb so gut spielt wie im Trikot von Frankreich.
Klar, ja, also, aber trotzdem, wollte ich nur anmerken, der Gegner ist nicht unbekannt für den einen Innenverteidiger. Ich weiß gar nicht, ob hat De Ligt bei den Niederlanden gegen Messi auch
gespielt? Nee, De Ligt war nur in der Vorrunde mal bei einem Spiel Stammspieler, aber danach saß er die ganze Zeit auf der Bank. Schau mal, also es ist auf jeden Fall das interessanteste Spiel der Achtelfinalpaarungen, aber wir haben ja noch andere Spiele, die auch sehr interessant sind und es sind ja auch andere deutsche Mannschaften vertreten.
Wollte ich auch noch darauf zurückkommen. Brian hat es vorher schon angesprochen, sehr spannend, wie das jetzt bei Dortmund, die haben die Entwicklung angesprochen, sehr stabil gerade in der Bundesliga. Da wird jetzt mit der Champions League nochmal ein Faktor dazukommen, eine Mehrbelastung jetzt für die Mannschaft. Wir haben es vorhin auch schon gesagt, Allaire sollte eigentlich geschont werden, am Wochenende musste dann trotzdem reinkommen, Moukoko fällt vermutlich aus in der Champions League jetzt. Aber Chelsea ist jetzt gerade auch nicht das Nonplusultra. Also sie sind jetzt auch nicht gerade so auf ihrem High-Level-Point, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich glaube letzte Woche, eigentlich ein machbarer Gegner für die Dortmunder, oder?
Ich auf jeden Fall. Also ich glaube ehrlich gesagt, und das ist jetzt mal eine heiße These, aber ich glaube, dass die Dortmund die relativ krass abzocken. Chelsea ist überhaupt nicht in Form, also wirklich, das ist das Gegenteil von in Form sein. Das ist eine Mannschaft, die überhaupt nicht funktioniert, die zusammengekauft wurde, die braucht jetzt noch 1-2 Jahre wahrscheinlich, um wirklich mal gut zusammenzuspielen. Und da wird Dortmund in der jetzigen Form, so ist meine These, so ist der Take aus den vergangenen Tagen, ein leichtes Spiel haben.
Kann ich eigentlich nur zustimmen. Chelsea ist, wie gesagt, dafür verantwortlich, dass meine Tipico-Scheine geplatzt sind. Am Wochenende war es wieder so. Chelsea hat über 400 Millionen Euro ausgegeben und kriegt es nicht hin, gegen fucking Fulham 2 Tore zu schießen. Das ist wirklich ärgerlich. Ich glaube sogar gegen West Ham war es dieses Wochenende, letztes war gegen Fulham. Ich denke, wenn Dortmund an die Leistung anknüpfen kann von den letzten Wochen, dann wird es nicht ein Spaziergang sein, aber ein solides 2-0 könnte schon draus springen, denn Chelsea hat keine gute Offensive und eine sehr wackelige Defensive.
Ja, also ich glaube auch, dass Dortmund ziemlich gute Chancen hat, da weiterzukommen. Wo ich mich eher frage, ist, fällt mir gerade auf, die deutschen Mannschaften haben ziemliche Kracher abbekommen, also mit Bayern, PSG. Gut, Dortmund-Chelsea ist jetzt, wie wir gerade schon gesagt haben, eine machbare Aufgabe, aber mit Frankfurt gegen Neapel, die gerade sowas von Höhenflug haben, und mit Leipzig gegen, stehe ich auf dem Schlauch? City, danke. City. Auch nicht gerade Laufkundschaft. Also da wird eher spannend zu sehen sein, wie können sich da die 2 anderen deutschen Vertreter durchsetzen.
Ja, ist auch in dem Fall gerade auch bei Frankfurt ja, würde ich mal sagen, auch etwas durchwachsene letzte Spiele. Und bei Leipzig eigentlich auch. Also da spricht die Form eigentlich nicht für diese Mannschaften. Aber das wird ja auch, also die spielen ja, glaube ich, auch erst nächste Woche. Das liegt ja immer im Bundesligaspieltag dazwischen. Ich würde sagen, dass man da auch dann bessere Tags drauf machen kann, wenn man die letzten Spiele dann gesehen hat.
Aber zu City und Neapel sehen wir jetzt gerade, dass sie schon eher, also vor allem Neapel gerade eher auf einem High Level ist. Da braucht es jetzt die eine Woche, wird jetzt nicht mehr den Unterschied machen. Und man erwartet da jetzt eigentlich schon eher eine klare Dominanz von Neapel, oder?
Ich denke auf jeden Fall schon. Ich meine, Neapel hat gerade vielleicht das aufregendste Duo in der Offensive. Kvaratskhelia, den Noah schon öfters erwähnt hat hier im Podcast, den er auf jeden Fall liebt. Und Osimhen, ich hoffe, ich verwechsel den Namen gerade nicht. Die sind beide gerade in Topform. Ich denke, da wird die Frankfurter Defensive viel zu kämpfen haben, und wenn Neapel an die Leistung von der Serie A anknüpfen kann, dann wird es wahrscheinlich nicht eine Klatsche, aber schon ein sehr bequemer Sieg für Neapel. Ich bin ehrlich gesagt gespannt, was Leipzig gegen City machen kann. Ich bin kein großer City-Fan, ich war noch nie City-Fan, ich mag Pep Guardiola als Trainer generell nicht, vielleicht auch, weil er als Bayern-Coach die Champions League nicht geschafft hat, jammern auf extrem hohem Niveau, aber ich glaube, wenn Leipzig das Spiel klug macht, dann können sie auf jeden Fall jetzt im Hinspiel einen Unentschieden knacken. Denn City ist jetzt auch gerade nicht in Hochform. Also sie haben die letzten Spiele aufgeholt in der Premier League, aber haben dabei nicht brilliert. Und der Starspieler, der natürlich überragende Zahlen hat über die ganze Saison, hat die letzten 2 Spiele nicht getroffen. Ist auch wieder jammern auf hohem Niveau, 2 Spiele nicht getroffen. Oh, ist Haaland in der Krise. Aber ich denke, Leipzig könnte wirklich mehr reißen als Frankfurt. Also ich muss sagen, als Bayern-Fan hätte ich mehr Angst, gegen Neapel zu spielen, als gegen Manchester City zu spielen.
Ja, Also auf jeden Fall alles spannend zu sehen, wie sich das entwickelt. Und wir haben auch noch einen Kracher in der Europa League, der auf eventuell Freiburg wartet, beziehungsweise der Gewinner des Krachers wartet dann eventuell auf Freiburg mit Barca gegen ManU. Eine Partie, die man eigentlich noch vor ein paar Jahren eher im Champions-League-Finale, Halbfinale erwartet hat, jetzt auf einmal in der Europa League in dieser komischen K.O.-Zwischen-Quali-Runde.
Sechzehntelrunde.
Also auch eine verkehrte Welt, oder? Zwischenrunde. Verkehrte Welt.
Ja, aber ich meine, nächstes Jahr wird man sie wieder in der Champions League sehen.
Beide.
Ja, sehr wahrscheinlich. Also zumindest so, wie sie in der Liga stehen, auf jeden Fall. Und klar, die Frage ist, ob sie dann wieder nicht durch die Gruppenphase kommen, was ja auch dieses Mal zumindest bei Barcelona der Fall war. Aber auf jeden Fall ein Kracher, natürlich. Und es ist nicht auszudenken, wenn Freiburg gegen einen von den beiden spielen würde. Ne? Also das wäre der Hammer. Das wäre absolute einmalige Spielsituation wahrscheinlich.
Noah, Hand aufs Herz, du bist Freiburg-Fan, wir sind arschweit weg von Freiburg. Aber wenn es so weit kommt, dass der Club gegen ManU spielt, am Donnerstag fährst du dahin, nimmst du dir 2 Tage frei?
Ich hab gesehen, an welchem Datum das ist. Und ich habe gesehen, dass ich da leider nicht kann.
Und wann ist das? Schon einen Termin. Was ist das für ein Datum?
Bitte? Ich glaube, es ist der 16. März, ehrlich gesagt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Hey, Jungs, also sorry, aber da fahren wir hin.
Ich wollte gerade sagen, Noah, also ich weiß jetzt schon, ich esse manchmal sehr scharf und dementsprechend kann sich mein Magen komisch fühlen. Da bleibe ich lieber zu Hause und das haben an dem Tag auch eine starke Grippe.
Okay, ich schaue nochmal, ob ich die Tickets bekomme und verlege meinen Termin. Aber entweder, also ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass es entweder war es der 16. März oder es war tatsächlich, es fällt in die Woche, wo wir wegfahren. Oh. Das weiß ich gerade nicht.
Okay. Also wenn wir...
Vielleicht spielen sie ja auch gegen Slavia Prag.
Nochmal, wenn wir an dem Wochenende Zeit haben und es wird Barca oder ManU und wir kriegen Karten...
Es ist kein Wochenende, es ist
ja
ein Donnerstag.
Unter der Woche, ja, meine ich doch. Ist doch Wochenende, ich bin Student.
Und ich habe keinen freien Tag mehr.
Das ist egal, das ist alles machbar. Also Entschuldigung, wenn dein Verein zu Hause gegen ManU oder Barca spielt, dann hast du einen freien Tag.
Nee, tatsächlich nicht.
Hört dein Arbeitgeber zu, oder was?
Für die es nicht wissen, Noah ist die wichtigste Person bei seinem Arbeitgeber. Also wenn Noah, jetzt ist nach 20 Uhr, nee, noch nicht, was haben wir, 19 Uhr? Meine Laptop-Uhr geht falsch. Zeig mir rein, wie viel Uhr wir haben.
Ja, nach 7 Uhr.
Ja, also bei Noah beim Arbeitsgeber geht gerade nichts, aber doch, ich würde schon sagen, denn, also Noah, du musst bedenken, ManU und Barca sind zwei Mannschaften, die in den letzten 2-3 Jahren...
Ja, jetzt warten wir mal drauf aus.
Aber jetzt überragenden Fußball gerade spielen. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch verfolgt. So, ManU spielt gerade richtig, richtig stark. Marcus Rashford ist nach der WM in Höchstform. Ja, und Barca, auch wenn ich diese Mannschaft nicht mag, schafft es unter Xavi endlich erfolgreich im Fußball zu spielen und gewinnt die Spiele jetzt nicht überragend, aber schon souverän. Es wird auf jeden Fall ein Kracher.
Du, ich sag nur so viel, seit Marcel Sabitzer bei ManU spielt, geht's bergauf.
Ja, mir wurde mal erklärt, dass ich Korrelation und Kausalität verwechsle. Philipp hört leider gerade nicht zu, Philipp ist unser Statistik-Crack, aber ich habe Korrelation und Kausalität oftmals verwechselt im Studium und das machst du auch gerade, Walle.
Ja. Und von Korrelation zu Kausalität würde ich sagen, das ist wieder ein perfekter Übergang ab ins Quiz, oder?
Let's go. Genau, ich wollte euch mal wieder heute prüfen. Ich habe euch etwas Kleines, für Kinder gibt fein 8, ich habe euch etwas mitgebracht.
Hat ich wollte was Böses sagen. Früher
gesagt. ich habe euch 4 kleine Fragen mitgebracht und die Entstehungsgeschichte ist so, dass ich eigentlich zum Thema Fun Facts was machen wollte und dann mir eingefallen ist, dass es Champions League ist. Das heißt also, die ersten 2 Fragen sind einfach wirklich random Fun Facts zum Thema Fußball und die anderen 2 Fragen beziehen sich auf die Champions League. Wir fangen direkt an. Die erste Frage ist eigentlich wirklich mal aus der Luft gegriffen. Wo ist eigentlich das größte Fußballstadion der Welt, gemessen an der Zuschauerzahl? Wo ist das größte Fußballstadion der Welt? A, in Mexiko. B in China, C in Brasilien oder D in Nordkorea?
Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ist es explizit ein Fußballstadion oder gilt es nur als Sportstätte?
Ich glaube, es geht, man muss dazu sagen, insgesamt als Sportstätte.
Dann sage ich Nordstadion. Dann glaube ich zu wissen, dass es Nordkorea ist.
Ich würde auch Nordkorea sagen, denn ich glaube, die Familie Ung oder Kim oder wie die auch immer heißen, die benutzen das auch, um ihre Reden zu halten. Also ich glaube, es ist das größte Stadion der Welt.
Genau, und für ihre Militärparaden auch.
Habt ihr natürlich direkt ins Schwarze getroffen. Das ist tatsächlich Nordkorea mit dem Rungrado First of May Stadium in Pyongyang. Und es hat eine Kapazität von 150.000 Leuten. Man muss aber dazu sagen, dass zum Beispiel beim WM-Finale 1950 im Maracanã, glaube ich, 200.000 waren. Also es geht auch mehr. Nächste Frage. Oder habt ihr noch Anmerkungen?
Nee, sehr schöne Frage, Noah. Wir sind alle sehr stolz auf dich.
Ja, ich muss aber ehrlich dazu sagen, dass ich das auch schon das ein oder andere Mal gegoogelt habe, weil mich das schon öfter interessiert hat.
Ja, ich wollte mal einfach anfangen und die nächste Frage bezieht sich auf letzte Woche. Ich glaube, da haben wir tatsächlich, hast du gefragt, oder war das vor 2 Wochen, was der älteste Fußballverein Deutschlands ist?
Ja,
Und
genau.
das war ja der VfL Bochum.
Jo.
Ja.
Und dann habe ich mich mal eigentlich gefragt, was ist eigentlich der historisch betrachtete erste Fußballverein der Welt? Und da war ich mir jetzt nicht sicher, ob wir das damals schon geklärt haben. Falls nicht, kommt jetzt die
Nee,
Auswahl.
Hannes, ich weiß noch, Hannes hatte die Frage irgendwie zwischendrin geworfen ins Quiz. Ich meine es grob, ach egal, stell deine Frage.
Ich stelle die Frage, ihr werdet wahrscheinlich schon wissen, er kommt aus England. FC Sheffield A, Nottingham Forest B, Stoke City C oder D, Manchester United?
Holy fuck, ich hätte keinen von denen getippt.
Nee, ich hatte auch keinen von denen jetzt auf dem Schirm.
Also Manu auf keinen Fall, denn sonst würden die viel mehr damit angeben. Stoke City könnte sein, aber nee, die haben hier schon ihren Satz mit Cold Night in Stoke.
Nee, ich geh auf Sheffield.
Ich gehe auch auf Sheffield.
Unglaublich, das Fußballwissen auch bei Walle mittlerweile hat er aufgeholt. Habt auch wieder ein Schwarze getroffen. Wisst ihr wann ungefähr? Was schätzt ihr?
18:30.
Früher.
Leute, also so früh war es dann auch nicht. 1857 gegründet und zwar ganz witzige Geschichte von Cricket-Enthusiasten,
Bro,
also von
ganz
Cricket-Spielern.
kurz, nur VfL Bochum wurde 1848 gegründet.
Ja, richtig, Hannes, aber nur der Verein,
Ja.
nicht die Fußballabteilung.
Ihr habt
Es
recht.
geht, glaube ich, tatsächlich,
ja.
Ihr habt recht, ihr habt recht. Sorry.
Also ich glaube, also zumindest Sheffield schmückt sich mit diesem Titel. Bochum könnte sich wahrscheinlich auch mit dem Titel schmücken. Ich weiß gar nicht, ob sie es so sehr tun. Auf jeden Fall 1857 gegründet. Und zwar von Cricket-Leuten, die bedauerten, dass sie den Sport nur im Sommer ausüben konnten. Und dann wollten sie das ein bisschen abändern, damit sie auch im Winter spielen können.
Sehr nice.
Sehr,
Stark.
sehr interessanter Fun-Fact dazu. Und jetzt kommen wir auch direkt zur Champions League. Und da habe ich einmal eine ganz interessante Frage mitgebracht. Und zwar geht es um die Hymne der Champions League hierbei. Die wurde von Tony Britton geschrieben. Das weiß eigentlich jeder. Doch bei welchem alten historischen Komponisten hat der sich eigentlich inspirieren lassen von der Hymne? War es A, Mozart? B. Händel, C. Vivaldi oder D. Bach?
Ich glaube, es ist B.
Du
Und wer
weißt nicht mal mehr, wer B war, Hannes.
Nee, aber die anderen sind alle im Begriff, deswegen sage ich B.
Ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich gehe auch bei Haydn mit.
Ich habe Händel gesagt, aber
Ja, genau,
ja.
Händel
Händel.
meine ich. Pardon, pardon.
Hätte Josef Haydn gesagt, hätte ich auch Haydn gesagt.
Gehe ich damit.
Auch hier seid ihr beide mal wieder voll im Schwarzen tatsächlich.
Damn, okay, das war einfach nur Glück.
Nein. So Bach weiß ich, nein, Mozart, nein, sonst würde man das auf jeden Fall wissen. Vivaldi ist auch zu bekannt.
Aber das ist wirklich interessant, weil ich finde, die Champions League-Hymne ist einer der markantesten Hymnen im ganzen Fußball. Ich glaube, da kriegt jeder Goosebumps, zumindest jeder Fußballfan, der die hört. Und genau, er hat sich von dem, und zwar vor dem Stück, das kannte ich auch nicht, Zadok the Priest heißt das Stück. Das hat er irgendwie für eine Krönungszeremonie in England geschrieben. Das war ja ein deutscher Komponist, der in England gelebt hat. Und zwar 1727. Also ein bisschen Geschichtsunterricht bringen wir auch noch heute zustande. Das ist ganz wichtig.
Stark, wir haben ja genau eben, wir haben einen Bildungsauftrag, haben wir schon öfter erwähnt.
Genau den Satz, glaube ich, jeder Podcaster, wenn es um irgendwelche Fun
Ja,
Facts geht.
Bildungsauftrag.
Wie auch immer, von der Vergangenheit gehen wir in die Gegenwart. Die letzte Frage heute lautet nämlich, geht um den Austragungsort. Und zwar weiß eigentlich jeder, ne, um dich mal wieder zu zitieren, weil er das Champions League-Finale dieses Jahr in Istanbul ausgetragen wird. Doch meine Frage lautet diesmal, wie heißt eigentlich das Stadion, in dem das Finale gespielt wird?
Ja, kann ich jetzt
Darf
dann
ich euch
sagen, ich habe
mal.
keine Ahnung.
Ja, ich habe euch ja 4 Auswahlmöglichkeiten dabei. Einmal das Atatürk-Stadion. Das Türk Telekom Arena, die Sükrü Saracoğlu Stadion und das İnönü Stadion. Und es tut mir natürlich im Voraus schon leid, wenn ich das falsch ausgesprochen habe.
Ich gehe auf Telekom.
Ja, ich glaube, es ist nicht Telekom,
Telekom?
es ist auch nicht Atatürk. Es ist dann, nee, das C, nee, es ist auf jeden Fall D.
Das İnönü Stadion. Also ich kann dazu erstmal noch sagen, bevor ich auflöse, also die Türk Telekom Arena gehört zu Galler.
Fuck.
Die Sükrü Saracoğlu Stadion gehört zu Fener und das İnönü Stadion gehört zu Beşiktaş. Und das Finale wird tatsächlich im sogenannten Atatürk Olympiastadion ausgetragen.
What?
Krass.
Ja, also in keinem der drei großen Vereine. Und dieses Stadion hat rund 75.000 Sitzplätze und ist eben damit auch das größte Stadion in der
Ist
Türkei.
das so eine Pendant zu Wembley, also so ein Nationalstadion, wo kein Verein
Ja,
spielt?
genau. Genau, es ist gehört der Republik Türkei und da wird eben das Finale stattfinden. Ja, aber habt ihr euch 3 von 4 gar nicht schlecht geschlagen, muss ich sagen. hat mir Spaß gemacht, euch ein bisschen damit das Fußballbrissen näher zu bringen und euch auf die kommende Champions League-Saison oder auf die K.O.-Phase vorzubereiten.
Ja, danke dir, Brian. Starkes Quiz wie immer. Ich würde sagen, nächste Woche ist Hannes auf jeden Fall mal wieder dran. Hat jetzt 2 Wochen Pause gehabt, hat aber auch, by the way, kann man da Werbung machen, eine Kolumne geschrieben für diesen Monat, die auf jeden Fall in den nächsten Tagen veröffentlicht wird auf unserer Homepage. Wir werden wieder fleißig dafür Werbung machen. Schaut da auch immer wieder gern vorbei. Wir geben uns auch immer wieder Mühe, die Homepage abzudaten und neue Sachen zu posten und neue Kolumnen zu schreiben. Und ich denke, es könnte wirklich interessant sein, was wir da auch in schriftlicher Form so von uns geben, damit ihr uns nicht immer nur reden hört, sondern auch mal ein bisschen schreiben, wo wir dann auch ein bisschen mehr drüber nachdenken können, was wir da so von uns geben.
Ja.
Hast du gemacht, Hannes, oder?
Wie bitte?
Hast du gemacht, Hannes, oder?
Ich meine, ich habe dir ja schon einen kleinen Vorgeschmack heute geschickt, den Anfang auf jeden Fall. Es wird ein Thema sein, was, ich weiß, Noah auf die Palme treiben wird und vielleicht den anderen Leser oder der Leserin auch.
Warum Nico Schlotterbeck kein guter Verteidiger ist.
Es ist ja eine Kolumne, ich darf meine Meinung vertreten. Ich denke, das mache ich auch mit ganz interessanten Argumenten. Also schaut auf jeden Fall rein, es wird noch kommen die Woche.
Ich bin mit Sicherheit wird die Überschrift sein, 700 Zeichen, warum die WM in Katar richtig war.
Gibt's auch, also hat auch starke Artikel darüber. Das war eine WM mit wenig oder gar keine Überfälle, sexuellen Übergriffen, betrunkene Fans, also Sachen, die auch den Fußball ab und zu mal ins negative Licht gehen lassen, gab es in Katar nicht. Natürlich war das eine Schande.
Darf ich erwähnen, du hast hier gerade als positiven Faktor genannt, keine betrunkenen Fans. Darf ich erwähnen, wer am lautesten rumgeheult hat, dass es in Wolfsburg kein Alkohol im Stadion gab? Also
ja,
bitte,
klar, ich.
Hannes. Also bitte.
Das war ja eigentlich schon ein Katar-Feeling bei Wolfsburg. Ja,
Wolfsburg.
Habe ich wie ein Katar-Gefühl.
Wolfsburg, deutsche Katar.
So keine Stimmung. In Wolfsburg wie ein Katar.
Keine Stimmung, hässliche Stadt.
Viel Geld und kein Alkohol.
Stimmt.
Oh, stark.
Stark. Autostadt, Wolfsburg.
Oh, ich bin dafür, dass der Folgentitel Wolfsburg, deutsche Katar.
Deutsche Katar.
Okay, Jungs. Ja, starkes Quiz. Wir freuen uns dann quasi, wie gesagt, auf nächste Woche. Hannes, auf dein Quiz. Und jetzt haben wir aber auch noch ein Thema mitgebracht. Brian hatte das sich explizit gewünscht. Und deshalb darf Brian jetzt auch seinen Themenwunsch anmoderieren, wenn er möchte.
Jetzt bin ich etwas aus dem Konzept gebracht, weil ich habe eigentlich gedacht, dass wir jetzt straight zu den Spielern der Woche gehen.
Bitte?
Wenn dem so sei, dann geht es, glaube ich, um das Spiel, um das Thema psychologische Folgen von vielen Spielen bei Spielern. Und das wollte ich eigentlich mal ansprechen, weil ich das super spannend finde. Rafael Varane ist mit, ich glaube, 29 Jahren aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Relativ überraschend, weil er gesagt hat, dass er zu viele Spiele im Jahr spielen muss. Und dass er sich auf seine physische und auf seine psychologische Gesundheit negativ auswirkt. Und ich finde das Thema an sich spannend, weil es immer wieder die Frage ja gestellt wird, ob zu viele Fußballspiele mittlerweile stattfinden und das auch einfach auf die Belastung der Spieler geht. Und da wollte ich einfach mal fragen, was ihr dazu meint und was ihr vielleicht für Vorschläge dazu habt, das verbessern.
Ja, also ich würde damit anfangen, denn ich habe eine ganz klare Meinung, was es angeht. Die ist vielleicht jetzt nicht so populär und vor allem in einem Zeitalter, wo mentale Gesundheit sehr oft angesprochen wird. Klar verstehe ich die Tatsache, dass Fußballer im öffentlichen Licht stehen und des Öfteres auch Kritik ausgesetzt sind, aber Fußballer üben einen Job aus, den ich glaube 1 Milliarde Menschen sich auf der Welt wünschen und verdienen auch richtig viel Geld damit. Ich werde nie so weit gehen, dass ich Mitleid mit einem Fußballspieler habe, der sagt, wir bestreiten gerade zu viele Spiele und deswegen brauche ich mal eine kurze Pause. Ich denke, es gibt auf der Welt wirklich, ich würde tippen, 5 Milliarden Menschen, die um einiges mehr arbeiten als Fußballspieler, vielleicht nicht so viel trainieren und vielleicht nicht so viel Druck ausgesetzt sind, aber die letztendlich eine komplett andere Situation sind und die jetzt nicht einfach entscheiden können, hey, ich tritt von der größten Ehre, die es gibt, zurück, nämlich als Fußballer für meine Nationalmannschaft zu spielen. Deswegen, ich verstehe, also ich gratuliere jetzt nicht den Weg von Varane. Ich denke, der hätte mit seiner Mannschaft Manchester United auf jeden Fall reden können und sagen so, hey, wisst ihr was, ich spiele League Cup nicht mit. Keine Ahnung, kann man ja im Vertrag irgendwie regeln, bestimmt. Ich find's ein bisschen übertrieben. Und wie gesagt, ich werde niemals einen Spieler versuchen zu verteidigen und sagen, ja, es gibt zu viele Spieler, die Armen müssen mehr beschützt werden. Da gehe ich gar nicht mit rein. Es fließen unfassbare Geldmengen und die üben wirklich einen Beruf aus, den sich viele Milliarden von Menschen gewünscht haben. Das ist mein Take dazu. Also wie gesagt, ich weiß, heutzutage ist das Thema mentale Gesundheit sehr, sehr wichtig und wenn Varane das angesprochen hat, das weiß ich leider nicht, verstehe ich das auch, aber zu sagen, hey, das ist einfach die Spielbelastung, ist einfach zu groß, ich werde da kaputt, habe ich kein Mitgefühl für und denke mir, okay, alles klar, dann geh auf die Seite und lass die Leute rangehen, die wirklich Bock darauf haben und die wirklich lange dafür gekämpft haben und die eine Chance verdienen.
Ja, ich glaube, es geht nicht darum, dass er keinen Bock darauf hat. Ich glaube, es geht halt einfach darum, dass es ein enormer Druck ist. Und ich glaube, wir können uns gar kein Bild davon machen, unter welchem Druck Profisportler jeglicher Art leiden. Und also, ich fände das schon verständlich, dass er das sagt. Und ich werde im Gegensatz zu dir immer Verständnis dafür haben, wenn ein Profisportler sagt, okay, ich komme mit dem Druck nicht klar, das ist mir zu viel, es sind zu viele Spiele, zu viel Druck. Weil das ist eine Arbeit, die, ich weiß nicht, also man muss ja von ganz vorne anfangen. Die opfern ihre komplette Jugend, die opfern ihre komplette Kindheit. Du musst ständig gucken, was esse ich, wie viel trainiere ich, wachse ich schnell genug, ich darf nicht feiern gehen, ich darf nicht, keine Ahnung was, spontane Reisen machen mit Freunden, bla bla bla. Natürlich verdienen die am Ende des Tages sehr, sehr viel Geld, aber mit diesem Druck, unter dem Profisportler jeder Art leiden, davon machen wir uns kein Bild. Und deshalb gibt es im Profisport aller Ebenen extrem viele Burnout-Fälle und leider auch tragische Fälle wie Robert Enke, wo natürlich auch noch andere Faktoren mit reingespielt haben, aber der psychische Druck im Fußball ist sehr, sehr hoch und ich finde, das muss man immer respektieren, wenn ein Spieler den Mumm hat, das anzubringen, das Thema, und das öffentlich zu machen, das mental damit nicht klargekommen ist. Und da muss man auch sagen, dass Per Mertesacker auch einer derjenigen war, der das sich aber auch erst nach seiner Karriere getraut hat, zu sagen, okay, ich habe eigentlich vor jedem Spiel gekotzt vorm Anpfiff, weil er immer mit dem Stress nicht klargekommen ist. Also ich finde das einerseits schwierig zu sagen, ich verstehe deinen Punkt, Hannes, einerseits ist es total schwierig zu sagen, oh, ich bin der arme Profifußballer, ich kriege hier Millionen in den Arsch gepumpt dafür, dass ich Fußball spiele und jetzt möchte ich auch bitte noch weniger Spiele spielen. Andererseits muss man sagen, ist es ein Stress- und Drucklevel, das wir so nicht kennen, das wir so nicht nachvollziehen können. Und vor allem, ich glaube, was nicht zu unterschätzen ist, ist das Problem, dass ja eine Karriere von einem Fußballer endlich ist. Also der wird ja, irgendwann hörst du ja auf, mit dem ganzen Geld zu verdienen und da musst du schon auch gucken, wo du bleibst. Und ich glaube, das ist auch ein Faktor, den man nicht ganz unberücksichtigt lassen darf. Also ich finde das cool, dass es Spieler gibt, die sich so öffnen und das Problem mentale Gesundheit adressieren. Andererseits verstehe ich auch, wenn Leute sagen, es gibt andere Menschen, die wirklich am Existenzminimum nagen und halt wirklich, wirklich echten Druck auch im Leben verspüren, ohne Millionen dafür zu verdienen.
Ja, ich bin da auch, glaube ich, eher bei Walle in dem Fall. Ich sehe das genauso, warum klar, eben der Geldfaktor spielt da eine Rolle und man, dass man nicht vielleicht so viel Mitleid haben muss wie mit anderen Menschen, ist ja auch da in dem vielleicht gleich klar. Aber es sind ja letztlich immer noch Arbeitnehmer und Arbeitnehmer haben Arbeitnehmerrechte. Und wenn Arbeitnehmer, also auch Fußballer, also egal wie viel sie verdienen, psychisch belastet fühlen, dann muss man ihre Sorgen und Ängste auch in diesem Fall, in diesem Bereich auch ernst nehmen. Und es gibt ja nicht umsonst Spielergewerkschaften, die sich darum kümmern, dass Spieler nicht missbraucht werden. Und für mich grenzt es an Missbrauch, wie teilweise gerade auch englische Spieler da von Spiel zu Spiel gejagt werden und ihre Fitness, vor allem ihre physische Gesundheit da aufs Spiel setzen. Und deshalb ist es, finde ich, auch wichtig, dass eben so Spieler, auch große Spieler wie Varane, auch aktuell drüber reden, auch in ihrer, also noch in ihrer, wenn sie noch in ihrer Karriere sind. Weil das ist ja, nimmt ja auch teilweise überhand. Also man hat ja jetzt gerade gesehen, Real Madrid hat nebenher jetzt noch diesen FIFA World Cup gespielt für Fußballvereine, hat niemand gejuckt, müssen sie halt spielen, wo sie eigentlich auch vielleicht mal die Pause gebraucht hätten zwischen Champions League, Liga, Pokal und was weiß ich allem. Und da stellt sich halt für mich die Frage, irgendwann ist es halt klar, es ist halt nicht im Sinn der FIFA, aber irgendwann ist es halt auch zu viel. Das zeigt sich für die Fans, das ist einfach irgendwie Überdosis und auch bei den Spielern.
Ja, dass es zu viel Wettbewerbe gibt, ist, glaube ich, nur kurz, nur ganz ein Satz dazwischen, dass es zu viel Wettbewerbe gibt, ist offensichtlich. Also da sind, glaube ich, alle Beteiligten unglücklich damit, außer die TV-Sender und die Organisatoren FIFA, UEFA, whatever.
Ich verstehe eure Punkte auf jeden Fall. Also wie gesagt, so das Thema mentale Gesundheit darf man auf keinen Fall kleinreden. Heutzutage ist es sehr gut, dass Profisportler jeglicher Sportler darüber offen reden. Ich habe leider den Namen der Tennisspielerin aus Japan vergessen, die das auch angesprochen hat. Osaki, glaube ich, war das. Bin mir gerade nicht sicher, das ist jetzt auch sehr offen angesprochen, dass sie mit dem Druck nicht klarkommt. Aber dann, Noah, was du gerade angesprochen hast, das war ja das auch, was ich vorgeschlagen hatte. Wenn ein Spieler auf dem Niveau von Varane das Gefühl hat, hey, es ist gerade wirklich zu viel. Er ist ja Weltmeister, er ist Champions League-Sieger, er ist ein extrem dekorierter Spieler. Wenn er sagt, es ist gerade zu viel und ich komme da psychisch und physisch nicht mit, dann könntest du dir doch überlegen, okay, ich verzichte auf ein von diesen nationalen Turnieren in England. Die haben ja zwei Domestic Cups und eine Liga. Und ich meine, die Nationalmannschaft ist ja jetzt wirklich nicht der Faktor, der einen Spieler dazu führt, dass er zu viele Spiele beschreitet in einem Jahr. Also ich denke, da hätte er vielleicht
Ja, aber einen Weg nehmen können. Aber das zeigt sich ja vielleicht auch gerade das halt, dass halt der Arbeitgeber da nicht vielleicht hat er das ja gewollt, aber der Arbeitgeber hat es nicht zugelassen. Und bei der Nationalmannschaft ist es ja was anderes, da können sie einfach zurücktreten.
Das ja, ist ja aber, auch ein Zeichen. Also ich glaube, das ist ja das ist ja nicht der erste Spieler, der den Schritt wagt, dass er zuerst aus der Nationalmannschaft zurücktritt, aber seine Clubkarriere noch fortsetzt. Deshalb, also ich finde es jetzt, ich verstehe den Punkt, dass es eigentlich eine Ehre ist, für die Nationalmannschaft zu spielen, und ich sehe auch den Punkt, dass es eigentlich leichter wäre zu sagen, okay, ich spiele jetzt den komischen Carabao Cup oder wie das jetzt auch immer heißt, nicht mehr mit, weil es gibt genug Spiele in England, das muss auch wirklich nicht sein. Andererseits denke ich mir so, ist es halt wahrscheinlich der einfachere Schritt zu sagen, okay, ich spiele jetzt einfach nicht mehr Nationalmannschaft und konzentriere mich jetzt einfach nur noch auf meinen Clubfußball. Weißt du, ich meine?
Aufs Geld gewinnen.
Ja, gut. Also, wenn es nachher eine ökonomische Entscheidung auch noch war, dann ist das ekelhaft, das vorzuschieben mit der Mental Harshness. Aber, also, ich verstehe das jetzt schon. Ich finde es jetzt auch nicht so weltbewegend. Ich finde es jetzt auch nicht, es geht jetzt nicht darum, dass jetzt irgendwie, was weiß ich, der Namen beschmutzt wird, Frankreichs, im Namen von Frankreich zu spielen oder keine Ahnung was. Also, ich finde, es ist völlig in Ordnung, dass er das macht, und es gibt Schlimmeres, oder?
Ja. Definitiv, definitiv. Und dann kann er sich auch endlich darauf konzentrieren, Maguire von der Startelf zu verdrängen.
Ja, ich habe es neulich wieder gesehen. Der hat am Wochenende wieder gespielt, gell?
Ja, und die Mannschaft, also ich hab das Spiel ein bisschen verfolgt, und es war interessant, wie Leeds gekämpft hat und wie Maguire einfach unglaublich anfällig ist für so slapstickartige Fehler, wo man sich denkt, wie ist der Kerl eigentlich Kapitän von Manchester United geworden? Ich meine, der Typ hat eine krasse Aggressivität und kann gut die Mannschaft so mitnehmen als Captain, aber spielerisch ist der wirklich, also ja, man muss es sagen, einfach nicht wirklich begabt.
Ja, also ich meine, der eine starke Saison bei Leicester, und dann wurde halt für 80 Millionen Pfund gekauft, ja, das ist zu viel. Jungs, ganz kurz, ich weiß nicht, wie lange wir noch über das Thema Varane sprechen wollten, weil wir jetzt ein bisschen zu Maguire abgedriftet sind. Denn es gab eine wichtige Nachricht aus der Fußballwelt, vor allem vor dem heutigen Hintergrund, also dem Gesellschaftshintergrund. Ich weiß nicht, Wale, ob du das auch ansprechen wolltest, denn ich sehe, du bist gerade so ein bisschen nervös geworden.
Ja, ich glaube, du arschklaust mir jetzt gerade mein Player of the Week.
Okay, dann lasse ich das, dann lasse ich das. Nee, dann lasse ich das, denn ich jetzt, als ich in die U-Bahn gestiegen bin, habe ich, wie heißt das, auf meinen Kicker geguckt, und da kam halt diese Nachricht, aber ich glaube, das lasse ich dir dann lasse ich dir den Player of the Week. Ja, mach mal so.
Aber von mir aus wäre auch das Thema Mental Health im Sport auch schon durch, oder also ihr wollt noch jetzt da groß drüber quatschen. Ansonsten können wir auch von mir aus eigentlich ganz gern die ganze Folge auch schon ein bisschen abrappen und zu unserer allseits beliebten Abschluss, wie sagt man, Rubrik kommen. Habt ihr Bock?
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gerne.
Wer von euch möchte denn anfangen? Wer hat Bock zu starten? Hannes, willst du gerade anfangen?
Genau, ich würde einfach gerade anfangen. Vor dem Hintergrund, dass ich Bayern-Fan bin und dass ich mich freue, dass PSG gerade nicht so gut spielt, nehme ich meinen Player of the Week, einen Player, der am Wochenende sehr gut performt hat und eigentlich schon immer gut performt, es leider nie in die europäische Elite des Fußballs geschafft hat, ist Wissam Ben Yedder. Ich weiß nicht, ob euch das oft sagt. Der hat schon bei Sevilla gekickt, der kickt aktuell bei Monaco. Ein super interessanter Spieler. Spieler für die französische Nationalmannschaft. Ich glaube, der hat 9 oder 10 Spiele für die gemacht. Also ich weiß nicht, ich glaube, er ist auf keinen Fall WM-Sieger. Aber ein super talentierter Spieler, der immer dann, wenn es drauf ankommt, performt. Und wie gesagt, der hat PSG am Wochenende 2 Buden eingenetzt. Deswegen ist er mein Player of the Week, weil er PSG gedemütigt ins Champions-League-Achtelfinale schickt.
Stark. Stark. Ja, komm, dann mache ich gleich weiter, Brian, weil du hast ja heute darf ja unser zweiter Überraschungsgast wie letzte Woche auch schon einen Play of the Week präsentieren. Deshalb mache ich jetzt direkt weiter. Hannes hat vorher den Ball schon so ein bisschen in meine Hälfte gespielt. Und zwar habe ich heute einen ganz besonderen Play of the Week dabei, den kennen wir normalerweise nicht so. Aber ich habe heute dabei den Mittelfeldspieler Jakub Jankto von Sparta Prag. Denn er hat sich heute als erster Spieler, glaube ich, in Europa, richtig?
Ja, als erster Profi, Spieler, erste Liga.
Genau, als erster professioneller Fußballspieler in Europa.
In der ersten Liga, glaube ich sogar.
Genau, als homosexuell geoutet mit einem Video auf Twitter mit den Worten, ich bin homosexuell und ich möchte mich nicht länger verstecken. Und ich finde das eigentlich ein richtig, richtig gutes Zeichen, dass das jetzt auch in Europa im Fußball auch angekommen ist, dass der Fußball offen ist für alle möglichen Richtungen an sexueller Orientierung. Und ich glaube, das tut dem Fußball auch sehr, sehr, sehr gut. Wir hatten es letzte Woche oder vorletzte Woche auch über Rassismus und Diskriminierung allgemein im Fußball. Und ich glaube, solche Vorbilder und solche Leitfiguren können da wirklich dem Fußball einfach nur gut tun und zu zeigen, dass der Fußball wirklich für alle da ist und nicht nur irgendwelche komischen Fairplay-Diversitätskampagnen der FIFA oder whatever hochgehalten werden, sondern auch wirklich mal der Fußball sich jetzt offen zeigt und den Spielern, die eine andere sexuelle Orientierung haben, sich auch wirklich einfach offen präsentieren können damit. Deshalb mein heutiger Play of the Week, Jakub Jankto.
Ja, ist natürlich eine super spannende Auswahl, die er getroffen hat. Guter Punkt, Haller. Ich glaube, das ist auch vielleicht nochmal ein Thema für eine weitere Folge, was wir da zu besprechen haben. Und mein Spieler der Woche,
Brian, möchte ich auch kurz mit einer Frage. Da sollten wir mal eine gesonderte Folge drüber machen, um in Worten von Markus Lanz zu bleiben. Da machen wir mal eine gesonderte Folge zu.
Ich schreibe es direkt auf. Schreibe ich mir auf. Hier in meiner Kabinette. Um meinen Spieler einzuleiten, kleine Frage an euch. Wer hat das schnellste Tor der Champions-League-Geschichte geschossen?
Römer Kai gegen Real Madrid.
Genau, Römer Kai gegen Real Madrid war das. Und das ist mein Spieler der Woche. Römer Kai, auch einer der Spieler, die man so ein bisschen vergessen hat, aber auch einer der großen Stars der Bundesliga, der großen Stars der Bayern. Niederländischer Superstar von Bayern gewesen, hat tolle Tore gemacht. Und das ist mein Spieler der Woche, auch wieder mit Blick auf die Champions-League-Saison. Und jetzt möchte ich noch natürlich unseren Gast herbeten, der sich, glaube ich, seit anderthalb Stunden Gedanken darüber macht, wen er jetzt da, hier als seinen Spieler der Woche einbringen will. Philipp, du hast das Wort.
Ja, an die, die es nicht wissen, Philipp.
Hallo zusammen. Schön, euch jetzt auch mal nochmal zu sehen, zumindest die beiden. Nee, ich habe jetzt nicht die ganze Zeit damit verbracht, mir einen Spieler der Woche auszusuchen, sondern versucht nicht einzuschlafen, weil ich immer nur Noah gehört habe und immer nur so ein Drittel des Podcasts gehört habe. Das war ein bisschen schwierig. Aber ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht, das Ganze in ein ganz kleines Quiz zu packen. Und zwar in zwei Fußballfragen und in eine, ich nenne es mal einen Boulevardpresse-Hinweis. Okay, es handelt sich bei dem Spieler um einen Spieler, der in Deutschland gespielt hat, in der Bundesliga, und zwar anderthalb Jahre. Und in diesen anderthalb Jahren insgesamt 65 Tore geschossen hat und dabei auch in der einen Saison, und zwar in der Saison 2009, 2010, insgesamt 22 Tore geschossen hat und damit Platz 2 hinter Mario Gomez in der Torschützenliste erreicht hat. So, ich weiß nicht, schütteln mal mit dem Kopf oder nick mal mit dem Kopf, ob wir schon wissen, um wen es geht. Okay.
Keine Ahnung.
Okay. Der besagte Spieler wechselte dann nach England. Hannes hat schon eine Idee.
Glaube ich auch.
Und jetzt kommt und fiel dann einige Jahre später damit auf. Das ging dann durch die gesamte englische Boulevardpresse, dass er gleichzeitig vier Freundinnen hatte und eine davon geheiratet hatte und ohne dass die anderen drei davon Bescheid wussten.
Hey, Hannes, hast du einen Guess? Hau mal raus.
Ja, ich habe über diesen Spieler mit Philipp, als ich in Wien ihn besucht habe, jetzt am Wochenende gesprochen. Aber ich komme nicht drauf. Ich glaube, Noah tippt auf seine Brust. Ich glaube, Noah weiß es. Ich komme nicht drauf. Fuck.
Ja, ich kann auch einfach, wenn ihr freut euch doch bestimmt auch, wenn ich ein bisschen singe. Ich singe jetzt einfach mal vor, wer es ist. Es ist Papi's Dem, was ich sehe.
Papi's Dem, was ich sehe.
Unsere Freiburger Jungs.
Papi's Dem, was ich sehe. Papi's Dem, was ich sehe.
Also ja, danke für die allseits bekannte und die Freiburger Legende Papi's Dem, was ich sehe. Seines Zeichens Stürmer von Freiburg gewesen von 2009 bis 2011. Cooler Spieler der Woche auf jeden Fall.
Danke dir. Nice, dass wir jetzt irgendwie zwei Wochen in Folge hier Special Guests zu Besuch hatten, die ihre eigenen Play of the Weeks mitgebracht haben. Das ist auf jeden Fall ziemlich witzig. Vielleicht kriegen wir das ja mal öfter integriert in unseren kleinen Podcast hier. Jungs, von mir aus wäre es das jetzt für die Woche. Ich würde das Ganze jetzt abmoderieren, außer ihr habt hier jetzt noch ein paar letzte Worte, die ihr für diese Woche loswerden wollt.
Moderier mal ab, bitte.
Ja, ich habe euch vermisst am Wochenende. Wir haben uns nicht gesehen, das war schade.
Ja, wir haben uns wirklich lange nicht mehr gesehen, aber ich komme nächstes Wochenende wieder nach Berlin zurück und dann schauen wir auf jeden Fall Bundesliga am Samstag. Das steht.
Gerne.
Sehr gut.
Ja, Walle, wir gehen morgen ins Fargo, nur dass du es weißt.
Oh, damn it. Ja, ich geh übrigens mit unserem Special Guest von letzter Woche, Marius Jürgen Hack, am Mittwoch Skifahren.
Oh, sehr schön.
Auch schön.
Ja. Gutes Alternativ.
Pass auf, dass ihr nicht falsche Abfahrt nimmt, ne? Es gilt nur eine Abfahrt und die Après-Ski.
Jungs, es hat mir diese Woche wieder unglaublich viel Spaß gemacht, auch wenn wir nicht beieinander sitzen, aber es war so ein bisschen die Generalprobe für die Zukunft, weil ihr mich ja bald verlassen werdet in Berlin und wir dann regelmäßig von drei verschiedenen Standorten unseren kleinen Podcast aufzeichnen werden, aber es hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht und mit ein paar kleinen technischen Ausnahmen hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Mehr bleibt mir gar nicht mehr zu sagen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche.
Achso, nee, alles gut, machen wir später. Ja, danke, danke, Walle.
Ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und auf jeden Fall viel Spaß beim Champions League gucken und jetzt dürft ihr die letzten Worte für diese Woche noch raushauen.
Ja, ich freue mich auch, hat wieder mal richtig Spaß gemacht mit euch. Es war nicht so kontrovers wie letzte Woche. Vielleicht auch ganz gut, dass wir uns nicht jedes Mal rumstreiten. Und ja, ich freue mich auf die nächste Aufnahme. Ich glaube, wir haben einiges dann zu besprechen, was Champions League, Bundesliga und Europa League angeht. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und eine gute Woche.
Ich auch, nur das Allerbeste. Vielen Dank fürs Zuhören und gebt uns wie immer Feedback auf dreijährige.vbh auf Instagram.
Es bleibt spannend, bleibt dran. Bis dann. Ciao, ciao.